Heute im New Lawyers Podcast Thomas Galli, Rechtsanwalt und Autor.
Also ein zentraler Punkt ist aus meiner Sicht immer noch der, dass noch zu viel Wert gelegt wird auf Vergeltung von Schuld, auf diesen Strafaspekt. Man denkt noch viel zu sehr, mit Strafe ist irgendwas erreicht, also irgendwas Positives für die Zukunft erreicht.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Thomas Galli ist Rechtsanwalt und neben anderen Werken auch Autor des Buches Weggesperrt. In dem Buch verarbeitet er seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus 15 Jahren, die er im Strafvollzugswesen unter anderem als Leiter einer JVA verbracht hat. Mit ihm möchte ich heute über Sinn und Sinnhaftigkeit des Strafvollzuges sprechen. Darüber, wo er Verbesserungsbedarf sieht und wie er zu einer gewichtigen Stimme in diesem Bereich geworden ist.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Andert.
Ja, und in diesem Podcast starten wir klassischerweise mit einer Icebreaker-Frage. Also eine Frage, die Sie noch nicht ganz so ernst nehmen müssen, wo Sie durchaus mal ein bisschen kreativ werden können. Und an Sie habe ich die Frage, mit welcher berühmten Person, die bereits verstorben ist, würden Sie denn gern mal den Abend verbringen?
Da würde ich mich tatsächlich für Jesus entscheiden, wobei es ja umstritten ist, ob er verstorben ist oder nicht. Aber ich finde es jedenfalls eine höchst spannende historische Person und Persönlichkeit.
Sind Sie auch christlichen Glaubens?
Nicht wirklich. Ich muss sagen, leider nicht wirklich. Ich wäre es eigentlich ganz gern und habe auch, wie alle fast in Bayern, einen katholischen Hintergrund. Aber habe nicht so richtig zum Glauben gefunden bisher, aber ich beschäftige mich sehr mit dem Thema und finde es ein spannendes Thema einfach.
Vielleicht deshalb der Wunsch, sich von Jesus einmal persönlich überzeugen zu lassen.
Genau.
Okay, wir wollen ja heute über Ihr Leben im JVA-Wesen und auch Ihren Blick auf genau dieses Wesen beleuchten. Und da interessiert mich am Anfang erstmal, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen? Sie sind ja Jurist. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, im JVA-Bereich zu arbeiten? War das geplant oder irgendwie Zufall?
Das war eher Zufall. Also ich war dann eben mit dem Jurastudium fertig und wusste nicht so richtig, in welche Richtung. Es hat mich jetzt auch nicht so interessiert, in der Bank oder so zu arbeiten. Und dann hat sich das eher per Zufall ergeben, dass ich dann einfach zum Justizministerium bin und gefragt habe, was es für Stellen dort gibt. Und dann haben die gesagt, da ist jetzt gerade in der und der JVA was frei, ob ich mir das mal anschauen will. Und so bin ich da reingeraten.
Und wie war das am Anfang für Sie, als Sie da reingeraten sind? Haben Sie das erstmal als ein spannendes Umfeld empfunden?
Ich fand es absolut spannend. Also ich war vorher nie in einem Gefängnis. Und es ist wirklich eine ganz, ganz eigene Welt. Auch als Mitarbeiter muss man alle paar Meter eigentlich eine Gittertür aufschließen und wieder zuschließen, bis man dann irgendwann in seinem Büro ist. Und auch im Büro sind Gitterstäbe vor den Fenstern. Also es ist ein ganz, ganz besonderes und eigenes Umfeld, eine Stadt im Kleinen auch mit bis zu 600, 700, 800 Insassen, 500 Bedienstete aus allen Bereichen mit Pfarrer, Lehrer, Ärzten und so weiter. Also eigentlich eine Kleinstadt auf engstem Raum und irgendwie auch spannend und faszinierend.
Ich muss sagen, wenn Sie jetzt so sagen, man läuft sozusagen durch und muss überall aufschließen und man hat Gitterstäbe vor den eigenen Fenstern, ich stelle es mir irgendwie bedrückend vor.
Es ist auch die Atmosphäre ist tatsächlich in irgendeiner Form auch bedrückend. Also es liegt eine gewisse Schwere auf den Anstalten, was sicherlich mit den äußeren Bedingungen zusammenhängt, eben mit den Gittern vor den Fenstern und so. Aber eben auch damit, dass dort eine große Anzahl von Menschen ja gegen ihren Willen auch weggesperrt wird. Also es wird sozusagen täglich, minütlich Strafe vollzogen. Und das ist auch spürbar sozusagen, sobald man in dieser Einrichtung drin ist. Also es hat irgendwie was Beklemmendes.
Ja. Sie waren ja dann auch selbst lange Zeit Leiter einer JVA und haben nach 15 Jahren selbst die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis beantragt. Was war vorgefallen? Wie kam es dazu?
Also es gab keinen konkreten Anlass, aber es war eben so, ich war ja in verschiedenen Anstalten dann tätig, auch in zwei verschiedenen Bundesländern, Bayern und Sachsen. Und meine Überzeugung ist immer stärker geworden in der Zeit, dass es unterm Strich nicht sinnvoll ist, was dort passiert in den Gefängnissen. Also gerade wenn es eben darum geht, mit Straffälligen so zusammenzuarbeiten oder so auf sie einzuwirken, dass sie nicht wieder straffällig werden. Und diese Überzeugung ist immer stärker geworden, sodass ich dann irgendwann auch gesagt habe, es ist eine Frage auch meiner Glaubwürdigkeit, wenn ich auf der einen Seite sage, ich halte es nicht für sinnvoll, auf der anderen Seite da weiter mitmach und auch irgendwo ja profitiere vom System, ist es nicht glaubwürdig. Und nach 15 Jahren war es wohl auch für mich dann so weit zu sagen, ich will aber was tun, wo ich voll dahinter stehe und wo ich auch einen Sinn für mich selber drin sehe. Und so habe ich dann mich entschieden zu sagen, ich beantrage die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, Sie hatten das Gefühl, nicht mehr glaubwürdig zu sein, dass Sie viele Dinge angezweifelt haben. Ganz interessanter Punkt, weil Sie gerade gesagt haben, das ist so gar nicht sinnvoll, wie man das hier macht. Was ist denn eigentlich der Sinn des Strafvollzugs?
Also es gibt ja eben mehrere Strafzwecke oder Ziele, die man sozusagen offiziell damit erreichen will. Es geht um Abschreckung der konkreten Täter. Es geht auch um Abschreckung von potenziellen anderen Tätern, dass man eben weiß, okay, wenn ich das und das tue, dann komme ich ins Gefängnis. Also so wird versucht, sozusagen Kriminalität zu reduzieren. Es geht darum, Stichwort Resozialisierung, mit Inhaftierten so zu arbeiten oder sie darauf vorzubereiten, auf ein Leben, ein straffreies Leben in Freiheit. Also es geht natürlich um Sicherheit. Man leuchtet ein, solange jemand weggesperrt ist, solange ist die Allgemeinheit vor ihm sicher. Also das sind so die wesentlichen Ziele, die man sozusagen erreichen will mit dem Strafvollzug, wobei ja die Haftstrafe selber nach wie vor im Kern Vergeltung ist, Vergeltung für begangenes Unrecht. Also das Gericht prüft ja, überspitzt formuliert, wie hoch ist das Unrecht, das jemand begangen hat. Daran gemessen wird dann das Übel, das er dafür in Kauf nehmen muss. Also im Kern geht es nach wie vor um Schuld und Vergeltung.
Würden Sie sagen, weil das jetzt relativ viele Sachen sind, die man damit bezwecken möchte, dass das überfrachtet ist? Also will man vielleicht zu viel mit dem Strafvollzug?
Ja, man will zu viel. Es ist völlig überfrachtet mit Erwartungen der Strafvollzug. Und teilweise widersprechen sich eben auch die einzelnen Zielvorstellungen. Also wenn ich auf der einen Seite sage, ich möchte Menschen resozialisieren oder sehr oft geht es ja erstmal um ein Sozialisieren auch, dann macht es keinen Sinn, sie also weitgehend von den Bezügen in die Außenwelt abzukappen und in diese eigene Welt einzusperren und dann irgendwann wieder in Freiheit zu lassen, wo sie vielleicht dann überhaupt niemanden mehr draußen haben und kein Netzwerk haben und keine Chancen haben auf dem Berufsmarkt und so weiter. Also insofern widersprechen sich auch die Ziele, die man damit verfolgen will.
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Das habe ich auch neulich mal in einem anderen Podcast tatsächlich gehört und mitgenommen als Gedanken, weil das total Sinn macht. Und Sie haben es jetzt gerade auch nochmal so gesagt, wenn Leute straffällig geworden sind und aus prekären Verhältnissen kommen, dann ist es ja eben schwierig, jemanden zu resozialisieren, wenn diese Person eigentlich nie wirklich sozialisiert wurde. Also vielleicht auch ein Zweck, den man gar nicht erreichen kann, tatsächlich damit, denn wohin will man eine Person denn tatsächlich resozialisieren? Im Gegenteil, vielleicht sozialisiert man sie gerade dann erst im Gefängnis und natürlich in eine völlig andere Welt, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Genau, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eben. Also es hat sehr oft zufolge eine Desozialisierung bezogen auf die allgemeine Gesellschaft, aber natürlich jeder Mensch sucht Gleichgesinnte, er sucht ein Umfeld, er sucht Freunde, er sucht Peers und die finden dann die Inhaftierten eben unter Gleichgesinnten, unter anderen Straftätern. Mhm. Und dort gibt es eben auch eine andere Kultur, wir nennen das Subkultur, aber es ist einfach nur eine andere Kultur, auch mit anderen Werten und Normen. Und in diese Kultur werden viele Menschen dann hineinsozialisiert und das will man ja gerade nicht.
Mhm. Ja, das finde ich echt einen interessanten Punkt. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Hauptkritikpunkt oder die Hauptkritikpunkte, die Sie am Strafvollzug haben?
Also ein zentraler Punkt ist aus meiner Sicht immer noch der, dass noch zu viel Wert gelegt wird auf Vergeltung von Schuld, auf diesen Strafaspekt. Man denkt noch viel zu sehr, mit Strafe ist irgendwas erreicht. Also irgendwas Positives für die Zukunft erreicht. Ich glaube, wir können diesen Aspekt, dass jemand, der sich nicht an die Regeln hält, dass der auch Nachteile erleiden muss, der macht an sich schon Sinn, aber er darf nicht so sehr, wie es derzeit der Fall ist, im Vordergrund stehen. Also wir, glaube ich, müssen den Schwerpunkt verschieben von diesem Prinzip Schuld und Vergeltung, verschieben in Richtung tatsächlich Resozialisierung, in Richtung positivere Gestaltung der Zukunft. Was eben zum Beispiel hieße, das ist vielen auch nicht bewusst, die Hälfte der Inhaftierten in Deutschland ungefähr verbüßt nur Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr. Mhm. Also da geht es auch nicht um Schwerstkriminelle, sondern es geht um viele kleinere Dinge, auch wirklich Bagatelldelikte, sehr oft von Menschen, die aus sehr prekären sozialen Verhältnissen stammen. Eine Sozialisierung ist oft ohnehin schwierig, egal was man tut, aber man kann zumindest die Chancen vergrößern, wenn man zum Beispiel mit den Menschen in einem realitätsnäheren Umfeld arbeitet, in ihrer Wirklichkeit eben mit ihnen arbeitet, an den vielen Problemen, die sie oft haben. Und wenn man da den Schwerpunkt verlegt und zum Beispiel den Vollzug offener gestaltet, weggeht von diesen großen geschlossenen Anstalten mit ein paar hundert Menschen auf engstem Raum hin zu eher so dezentralen, wohngruppenartigen Einrichtungen oder so, dann wäre das ein Stück weit weg von diesem reinen Strafgedanken hin zum Gedanken, was können wir denn machen, um die Chancen zumindest zu steigern, dass wir Menschen tatsächlich langfristig dazu befähigen können, nicht wieder straffällig zu werden.
Also Sie sagen, der Fokus müsste wirklich mehr auf diesem Resozialisierungsgedanken liegen. Ist es nicht aber durchaus auch ein Bedürfnis der Gesellschaft und natürlich auch der geschädigten Person, dass Vergeltung stattfindet?
Das ist ein Bedürfnis und ich finde es auch ein wichtiges Bedürfnis. Es leuchtet unmittelbar ein, wenn man selber Opfer einer Straftat ist, dass man dann ein Vergeltungsbedürfnis hat. Das ist auch gut erforscht, dass das bei den meisten Menschen vorhanden ist. Mhm. Es ist auch wichtig, dass dieses Bedürfnis da ist, wenn ich selber gar nicht betroffen bin, aber eben mitbekomme, einem Dritten wird Unrecht angetan. Mhm. Es wäre auch fatal, wenn wir dann einfach dran vorbeigehen und sagen, das betrifft ja mich nicht. Mhm. Sondern es gehört zu unserem sozialen Miteinander, dass uns das sehr wohl betrifft und auch einen Impuls in uns auslöst. Und unser Gerechtigkeitsgefühl ist verletzt und wir sagen, das kann so nicht stehen bleiben. Nur glaube ich, wir müssen halt stärker darüber nachdenken, wie wir dieses Bedürfnis ausleben, wie wir das umsetzen, diese Energie. Zum Beispiel können wir uns mehr um die Opfer von Straftaten auch kümmern. Mhm. Auch damit kann Gerechtigkeit gefördert werden. Und was so dieses allgemeine Bewusstsein angeht, wie gesagt, viele Menschen haben die falschen Vorstellungen darüber, wer überhaupt in unseren Gefängnissen sitzt und für was die Menschen sitzen. Also ich kann mal ein Beispiel jetzt nehmen aus meiner Anwaltstätigkeit, vor einiger Zeit einen vertreten. Krimineller, der immer wieder Kleinigkeiten klaut und drogenabhängig ist und so weiter. Und der hat was im Supermarkt im Wert von 2,89 € geklaut und hat dafür 3 Monate Haft bekommen. Also bringt niemanden was, macht den am Ende noch kaputter. Mhm. Also das sind so Fälle, wo man sagt, okay, da müssen wir vielleicht unser Gerechtigkeitsbedürfnis irgendwie ein Stück weit in eine andere Richtung auch lenken.
Woran haben Sie denn für sich erkannt, dass aus Ihrer Sicht das System so nicht funktioniert? Also Sie waren ja nun mal lange drinnen in der JVA, selber als Leiter auch tätig. Was waren so Situationen oder Beispiele, wo Sie gedacht haben, okay, so kann es eigentlich nicht funktionieren?
Also was relativ schnell der Fall war, so nach einigen Monaten oder den ersten Jahren, wo ich dann in der Anstalt war, dass die Entlassenen, ein guter Teil der Entlassenen kurze Zeit danach wieder kam. Mhm. Und das waren eben diese Menschen aus wirklich ganz prekären sozialen Verhältnissen, die ja danach wieder in ihr Umfeld kommen, wo es oft viel Gewalt und Drogenmissbrauch und gibt. Und dann werden sie wieder ein paar Monate oder ein paar Jahre eingesperrt und es ändert sich einfach nichts. Also das war vielleicht so der stärkste Eindruck, der sich über die Jahre dann bei mir verfestigt hat. So dieses Bewusstsein, dass man da nicht mit diesem Konzept Freiheitsentzug in geschlossenen Anstalten die Menschen nicht wirklich auf einen anderen Weg bringt.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie so eine Sisyphus-Arbeit irgendwie. Man rollt immer wieder den Stein hoch und es verändert sich gar nichts. Und was ich ganz interessant finde, und das darf man jetzt bitte nicht falsch verstehen, ist, ich sehe schon, dass es beim Strafvollzug um was sehr, sehr Persönliches, Einschränkendes und für die Leute natürlich auch was sehr, sehr Negatives geht. Aber ich betrachte das jetzt mal aus meiner Beraterperspektive. Und aus einer Beraterperspektive ist es so, dass man natürlich immer guckt, löst man mit einer Maßnahme ein Problem, was definiert wurde. Und wenn man lernt in dem Prozess, dass das nicht funktioniert, so wie man es gerade macht, dann versucht man etwas anderes. Ansonsten bleibt man irgendwie stehen und löst eben de facto keine Probleme und in der Wirtschaft würde so ein System nicht überleben. Und jetzt schauen wir uns sozusagen unser Strafsystem an und natürlich, Sie haben schon am Anfang gesagt, wir haben so viele Ziele, so viele unterschiedliche Ziele, dass man ja fast schon gar nicht richtig messen kann, ob denn unser System da funktioniert an der Stelle oder nicht. Aber zumindest, wenn es um Strafprävention geht, also Kriminalitätsprävention geht, dass wir also wollen, dass weniger Kriminalität stattfindet und die Leute resozialisiert werden, also sozialisiert in eine Gesellschaft, in der sie nicht kriminell sind, dann kann man doch sehr klar sagen, dass das System, was wir haben, nicht funktioniert, wenn die gleichen Leute immer wieder die gleichen Straftaten begehen. Wird das nicht erkannt oder ist es eine Geldfrage? Warum nimmt sich dieser Problematik denn niemand an?
Also es wird zumindest zu wenig erkannt. Es gibt schon Studien, auch eben Rückfallstudien, aber auch nicht sehr viele. Also ich habe schon so den Eindruck, so der Staat oder die Justiz, die will gar nicht so ganz genau hinschauen, was denn wirklich der Strafvollzug bewirkt und was er nicht bewirkt. Und dann ist eben das Problem, wie Sie es angesprochen haben, selbst wenn man dann sagt, okay, bei der Mehrheit wirkt es ja nicht oder geht es vielleicht sogar nach hinten los, dass vielleicht sogar Kriminalitätswahrscheinlichkeit steigt, dann wird gesagt, ja, aber wir haben ja eben noch die anderen Strafzwecke. Wir müssen ja an die Vergeltungsbedürfnis der Opfer denken und so weiter. Und so kann man sozusagen jedes rationale Argument irgendwo kontern mit Behauptungen, die wiederum an sich nicht belegt sind. Und das ist ein großes Problem unseres Strafvollzugs, dass er zum guten Teil in einem Bereich des Glaubens wirkt. Und ich glaube, wir müssen ihn einfach zunehmend in den Bereich der Vernunft überführen. Und dazu gehören eben auch Gespräche, wie wir es jetzt führen, dass wir darüber nachdenken. Und dazu gehört auch ganz viel Forschung natürlich. Und ich glaube, dass das der Weg sein wird, um dann letztlich auch die Gefängnisse, jedenfalls wie wir sie jetzt kennen, zu überwinden.
Wir schauen natürlich jetzt heute auf unser eigenes deutsches System. Es ist vielleicht auch immer leicht zu sagen, ja, so funktioniert es ja nicht. Vielleicht gucken wir mal in die Richtung, wie es funktionieren könnte. Kam jetzt hier schon an der einen oder anderen Stelle mal auf, andere Möglichkeiten. Was gibt es denn für Lösungswege? Wir können ja natürlich den Strafvollzug auch nicht komplett weglassen. Wir sehen ja durchaus ein Bedürfnis sowohl nach Vergeltung als auch nach Sicherheit, als auch nach Prävention. Also diese ganzen Zwecke, die bedient werden sollen, die sind ja da. Also gibt es andere Möglichkeiten, wie man die gegebenenfalls auch erreichen könnte?
Genau, also ich denke auch, vieles von dem, was wir erreichen wollen, ist absolut legitim und sinnvoll. Und wir können nicht jetzt einfach sagen, wir verzichten auf Gefängnisse und machen nichts anderes stattdessen. Das sehe ich auch so. Und es wird immer so sein, dass es so komplex ist, dass es nie eine Musterlösung geben kann und eine Patentlösung. Aber ich glaube, es gibt eben Ansätze. Wir sind eh schon relativ gut in Deutschland im internationalen Vergleich. Aber es gibt immer Ansätze, an denen man sich orientieren kann. In den skandinavischen Ländern, die arbeiten sehr viel mehr mit offenem Vollzug, wo also Inhaftierte schon während der Haft dann auch viel stärkere Möglichkeiten haben, zum Beispiel in Arbeitsplätze vermittelt zu werden, wo sie dann auch nach der Haft tätig sind. Oder es gibt Familienhäuser zum Beispiel in Dänemark, das ist auch ein großes Problem bei uns, dass die Familien ja mitleiden, die Kinder, fast alle Inhaftierten haben Kinder. Und wenn einer ein paar Jahre lang weg ist, dann ist es eine große Schädigung auch für die unschuldigen Kinder. Also da gibt es zum Beispiel Ideen, dass die Familie tatsächlich einen Teil der Haft zusammen verbringen kann. Und so. Also so gibt es verschiedene Ansätze in verschiedenen Ländern, auch elektronisch überwachter Hausarrest gibt es in vielen Ländern schon. Da kann man sich orientieren und kann einfach so schrittweise anfangen, sage ich mal, die Mauern der Gefängnisse ein Stück weit zu senken und einfach Alternativen außerhalb der Gefängnisse zu suchen und aufzubauen.
Jetzt sind Sie ja aus dem JVA-Wesen rausgegangen und können das also so gesehen nicht mehr von innen aufmischen. Worin sehen Sie denn Ihre Rolle? Was tun Sie ganz konkret dafür, dass sich hier an der Stelle was bessert?
Also ich denke, dass ich viel mehr jetzt bewirken kann, tatsächlich von außen, als es von innen möglich war. Auch als Anstaltsleiter kann man nur in sehr engem Rahmen wirklich gestalten. Also an den grundsätzlichen Fragen kann man überhaupt nichts ändern. Und ich glaube eben, es ist ganz wichtig, dass es in irgendeiner Form ein öffentlicher Diskurs darüber stattfindet. Also das Strafen ist keine Maßnahme, wie es in der Medizin oder so, wo man sagen kann, okay, da kann ein Herzspezialist, der kann sagen, wie man Herz operiert, da muss jetzt nicht jeder seine Meinung dazu äußern. Beim Strafen ist es ein Stück weit anders. Da geht es eben um das Strafbedürfnis, um das Sicherheitsgefühl, um das Gerechtigkeitsgefühl von uns allen. Das geht uns alle an. Und wir müssen alle drüber reden und uns Gedanken machen. Deswegen ist für mich dieser öffentliche Diskurs ganz wichtig und da versuche ich mich halt einzubringen. Und ich glaube auch, dass ich damit ein Stück weit dazu beitragen kann, halt, dass sich was bewegt und verändert.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Weggesperrt heißt es, und leisten damit natürlich sicherlich auch einen Beitrag zum Diskurs. Was behandeln Sie denn ganz konkret in dem Buch und wie war das Echo bisher darauf?
Also das Buch ist ein Sachbuch, kann man sagen, oder eine Streitschrift, die sich nicht primär jetzt eben an Fachleute richtet, sondern tatsächlich an interessierte Menschen. Und wo ich eben aus Sicht des Inneren der Gefängnisse anhand von konkreten Fällen auch versuche aufzuzeigen, warum wir vieles von diesen Strafzielen, wie wir es jetzt genannt haben, eben tatsächlich gar nicht erreichen und erreichen können, auch im Gefängnis und mit dem Gefängnis. Und gleichzeitig versuche ich aufzuzeigen, eben wie neue Wege aussehen könnten außerhalb der Anstalten.
Und ist das bisher gut angekommen? Mich interessiert vor allem auch einerseits natürlich die Politik. Also wie nimmt die Politik solche Dinge auf? Denn ihre Aufgabe wäre es ja durchaus, hier was zu ändern. Aber auch vielleicht die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Also Sie werden ja sicherlich noch Leute aus dem JVA-Umfeld kennen. Wie wurde das bisher aufgenommen von denen?
Also aus dem JVA-Umfeld sagen sicherlich einige, das ist ein Nestbeschmutzer, die mich aber nicht persönlich kennen und die sich auch nicht wirklich mit dem befassen, was ich da schreibe, weil ich ja nicht das Nest beschmutze, sondern eben die Gefängnisidee sozusagen auf den Prüfstand stelle und nicht jetzt sage, die Leute in den Anstalten machen irgendwas falsch oder schlecht. Aber es gibt sicher diese Tendenz, das zu behaupten. Was sehr positiv aufgegriffen wird es aber von der, ja, wenn man so sagen kann, von der Allgemeinheit. Also ich kriege ganz viele Rückmeldungen von Menschen, die sagen, ja, das ist grundsätzlich überzeugend, auch wenn natürlich bei einzelnen Fragen es immer unterschiedliche Meinungen geben kann. Und von der Politik wird es eben aufgegriffen von Parteien, die in der Opposition sind, die, also Grüne, SPD, Linke und so, haben mich da schon eingeladen zu Veranstaltungen und greifen diese Ansätze auch irgendwo auf. Aber es wird noch zu wenig umgesetzt von denjenigen, die dann tatsächlich justizpolitisch das Sagen haben. Ich glaube, da ist die Angst immer noch zu groß, dann Wählerstimmen zu verlieren, weil auch nicht wirklich, glaube ich, verstanden wird, dass es nicht darum geht, jetzt ein Wohlfühlprogramm für Straftäter zu entwerfen oder Verständnis zu entwickeln für Straftaten, sondern eigentlich geht es darum, im Kern, wie kann man Straftaten möglichst verhindern und wie kann man auch Opfern von Straftaten möglichst Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und ich glaube, das muss noch stärker ins Bewusstsein kommen und dann hat vielleicht auch die Justizpolitik mehr Mut, das tatsächlich mal in Angriff zu nehmen.
Ich glaube tatsächlich, dass es für viele Menschen ein sehr emotionales Thema ist. Also Sicherheit ist ein emotionales Thema. Es ist so persönlich und es triggert ja auch Urängste in uns. Mhm. Und wahrscheinlich wird von vielen, werden Vorschläge, die Sie machen, so aufgenommen, als ob Sie sozusagen überall die Gefängnisse aufschließen möchten. Und man die armen Straftäter mal viel netter behandeln muss und dann denken Leute sich, ja Moment mal, das sind diejenigen, die was falsch gemacht haben und wir sind eigentlich diejenigen, die geschützt werden müssen. Was glauben Sie denn, wie man diese emotionale Seite bei den Leuten vielleicht adressieren könnte oder müsste? Oder was muss passieren, damit eben auch auf genau diese Ängste eingezahlt werden kann?
Es ist einfach viel Argumentationsarbeit und viel Kommunikation notwendig. Also genauso wie Sie es sagen, so erlebe ich es oft bei Vorträgen oder bei Diskussionsveranstaltungen, dass das am Anfang so genannt wird von vielen Teilnehmerinnen. Und im Laufe des Gesprächs kann man vieles klarstellen und viele Menschen dann auch mitnehmen. Aber man muss sich eben diesen Gesprächen stellen und auch diesen Kommunikationsaufwand sozusagen betreiben. Und ich glaube, dass auch das wird gescheut noch zu sehr von Menschen, die justizpolitisch Verantwortung haben.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ein Problem darin liegt, Sie haben es vorhin so schön gesagt, wir machen noch viel zu viel in dem Bereich basierend auf Glauben und viel zu wenig basierend auf Vernunft. Das Problem ist aber, wenn die Leute emotional reagieren, wenn sie eigentlich auf einer persönlichen, emotionalen, eben gerade nicht rationalen Ebene reagieren, und das ist ja genau der Bereich, in dem wir uns hier bewegen, dann sind sie, glaube ich, nicht so empfänglich für genau diese Vernunftsargumente. Und vielleicht hat man da ein dauerhaftes Kommunikationsproblem tatsächlich. Mich würde wirklich mal interessieren, das werden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht gelöst bekommen, aber mich würde wirklich mal interessieren, wie man das noch anders adressieren kann. Denn Ihr Gedanke, den Sie haben und den Sie teilen, der geht natürlich in die gleiche Richtung. Auch Sie wünschen sich ja ein sicheres Land, ein Land mit weniger Kriminalität. Aber es ist so eine vermeintlich einfache Lösung zu sagen, wir sperren die Leute weg, obwohl Sie mit Zahlen kommen und sagen, na Moment mal, die Leute sind ja überhaupt nicht lange genug weggesperrt. Also im Grunde genommen müsste man ja fast sagen, wenn das unsere Lösung ist, dann müssen wir sie alle dauerhaft wegsperren. Dann haben wir das Problem tatsächlich nicht mehr, dann sind die alle von der Bildfläche verschwunden. Ist natürlich auf anderen Ebenen höchstgradig rechtsstaatlich verwerflich, aber im Grunde genommen wäre das ja das andere Extrem. Und ich finde es interessant, dass einfach diese Zahlen und diese Vernunftsargumente da gar nicht so viel zu bewirken scheinen. Aber es ist vielleicht auch ein Problem des politischen Umfelds, wie wir es heute kennen.
Auch ein Problem. Und natürlich kommt dazu, dass medial wird ja berichtet über Straftaten und über schwere Straftaten erst recht. Und wir alle konsumieren eben täglich stundenlang Medien, Internet und so weiter. Und dann bleibt ein bestimmtes Gefühl auch der Bedrohung und Gefährdung, das eigentlich der Vernunft auch widerspricht. Aber ja, das spielt auch eine Rolle, ja.
Ja, absolut. Hat sich denn aus Ihrer Sicht schon irgendetwas getan, was positiv zu vermerken wäre?
Absolut. Also ich sehe das auch wirklich, muss man wirklich sehr langfristig sehen. Und dann ist die Entwicklung geht in Deutschland schon in eine positive Richtung. Also das muss man schon sagen. Auch der Gedanke der Resozialisierung, der eben seit einigen Jahrzehnten jetzt schon nochmal stärker betont wird, ist an sich schon ein Fortschritt, auch im Strafvollzug, Fortschritt gegenüber einfach nur wegsperren und möglichst schlecht behandeln die Menschen und so. Mhm. Also da geht schon was in die richtige Richtung. Es gibt auch jetzt Ansätze, sogenannter Vollzug in freien Formen, den gibt es in Sachsen, auch für erwachsene Straftäter, mit wenigen Plätzen nur, aber wo eben Menschen, die zu einer Haftstrafe verurteilt worden sind, einen Teil dieser Haftstrafe eben nicht mehr im Gefängnis und auch nicht im offenen Vollzug verbüßen müssen, sondern eben in so Wohngemeinschaften in einem freieren Kontext. Also da tut sich schon ein bisschen was in die richtige Richtung. Also man muss da einfach langfristig denken.
Und was muss aus Ihrer Sicht als nächstes passieren?
Ich würde mir mehr Verantwortungsübernahme durch die Gesetzgeber wünschen. Also Strafvollzug ist ja Ländersache. Und es wäre ohne weiteres möglich, dass ein Bundesland sagt, okay, wir haben sehr viele Straftäter, die ein halbes Jahr oder ein Jahr nur verbüßen. Diese Freiheitsstrafen, die müssen schon Kraft Gesetzes im offenen Vollzug verbüßt werden. Das wäre ein. Und wie gesagt, da geht es nicht um Schwerstkriminell, da ist auch keine erhöhte Gefährdung der Allgemeinheit zu sehen, sondern das wäre eine sehr sinnvolle Sache. Und wenn man das wissenschaftlich begleitet, dann kann man feststellen, nach einigen Jahren, das hat sehr positive Auswirkungen auf die Rückfallgefahr und damit auf die Reduzierung von Kriminalität.
Okay, das ist ein sehr konkreter Vorschlag. Also wenn sich ein Bundesland hier irgendwie hervortun möchte mit einem progressiven Projekt und das wissenschaftlich begleitet wissen möchte, dann ja, bin ich mal gespannt, ob das passieren wird. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch und für die Gedanken und auch nochmal neuen Sichtweisen auf unseren Strafvollzug. Und ich glaube, ich sage es am besten in Ihren Worten am Ende. Wir hoffen, dass die Vernunft gewinnt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Genau. Vielen Dank, Frau Andert.
Das war Thomas Galli. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.